Willkommen zum Alchemie-Podcast.
Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, du willst mit mir über Homunkuli sprechen. Und das finde ich bemerkenswert, weil Homunkuli, das wissen wir ja aus alten alchemistischen Rezepten des Mittelalters, das sind Wesen, die ein Alchemist, Schrägstrich Magier, durch Zauberei, aber nicht nur durch Zauberei erschafft. Ich glaube, als wichtiger Grundstoff ist es Sperma, das man dann in einem Reagenzglas weiter mit verschiedenen Substanzen mischt. Und daraus entsteht dann ein kleines verwachsenes Männchen. So eine Art Mini-Golem aus Fleisch und Blut. Jetzt erzähl mal, sowas hast du also bei dir zu Hause?
Nicht bei mir zu Hause, aber sowas hat die Wissenschaft jetzt gebaut.
Ach, da haben also Wissenschaftler in ein Reagenzglas ejakuliert oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es war mir von vornherein klar, welcher Teil dieser Zutaten dich am meisten faszinieren würde.
Naja, weil man weiß, dass es so nicht geht, ne? Also lass mich so sagen, aller Gerüchte und Literatur im Mittelalter zum Trotz gibt es keine Aufzeichnung, dass jemals wirklich einen funktionierenden Homunculus zustande gebracht hätte. Was ja auch klar ist.
Ja, aber ich erinnere mich an ein Bild. Ich glaube, es war in Faust. Also ich habe nicht den Faust als Kind gelesen, aber ich habe es durchgeblättert. Und da war ein Bild, wo dann eben der Faust in so einen großen Kolben schaut. Und der ist auf einer Flamme und wird dann irgendwie noch befächelt und so. Und in dem Kolben schaut ein kleines Wesen zurück, was aber ganz niedlich aussah. Mhm. Ja, und dieser Traum ist halt eben ein uralter Traum, aus Materie Leben zu erschaffen. Und wenn man sich das Leben so anguckt, so komplex ist es ja auch nicht. Und das könnte ja funktionieren.
Moment, kann man A, deinen Optimismus kombiniert mit einer großen Arroganz und den unfassbar guten Stand unserer Wissenschaft besser zusammenfassen, als in dem, was du gerade gesagt hast, so schwer ist es doch auch gar nicht. Also ist schon klar, dass das Genom erst irgendwie entschlüsselt wurde von irgendwas zu unseren Lebzeiten, ne? Dass man vor langer Zeit nicht mal genau wusste, woraus Leben besteht.
Schon richtig, aber wir leben ja schon länger.
Ja,
und bisher war der Versuch der, lebende Zellen zu nehmen. Also um zu verstehen, was ist jetzt für das Leben wirklich essentiell? Also was ist das Minimum für Leben sozusagen? Absolut minimale Leben hat man bisher. Ja. Unter anderem Craig Venter, also einer dieser Genpioniere, haben die lebende Zellen genommen und immer weiter vereinfacht, immer kleiner gemacht. Also nicht kleiner von der Größe her, sondern kleiner von den Bauteilen her.
Und wenn du jetzt sagst, lebende Zellen, dann noch keine Zellen, die, sagen wir mal, selbstständig überlebensfähig sind wie eine Amöbe oder so, sondern wirklich einfach Zellen, die in so einem Verbund existieren.
Nein. Ich glaube Bakterien, also Zellen, die als solche existieren können. Also ich meine, es war Escherichia coli, unser Lieblingsbakterium. Ich bin aber nicht ganz sicher. Aber jedenfalls haben die lebende Zellen, die einfach alle Eigenschaften haben, die Leben hat. Es hat einen eigenen Stoffwechsel, es hat ein eigenes Wachstum, es kann sich teilen und so. Und die haben sie genommen und immer einfacher gemacht, haben Gene rausgeschnitten.
Stoffwechsel und vermehren, oder? Das sind die beiden Merkmale, wenn ich mich richtig erinnere. Bio ist lange her, aber...
Ja, und das haben sie gemacht und dann haben sie eben ganz einfache Zellen hergestellt. Und die hatten dann noch 525 Gene, was nicht sehr viel ist. Und das war bisher das Prinzip. Und jetzt hat man ein anderes Prinzip verfolgt. Und das ist jetzt eben ganz neu. Und wie ich finde, sehr spannend. Jetzt nicht top-down, also von oben nach unten, also immer kleiner werden, sondern bottom-up, also von unten nach oben. Und dann hat man so eine Art Ursuppe gemacht, eine Lösung mit Zutaten. Und in dieser Ursuppe, und so stellt man sich ja den Beginn des Lebens auch vor, nicht? Also das sind dann auch diese Bilder in den Was-ist-was-Büchern, die wir früher hatten. Da ist dann so eine Suppe auf unserem Planeten und dann gibt's Blitz und Donner für die Energie und so. Und irgendwann schließt sich da irgendetwas zusammen. Und hier hat man das im gewissen Sinne auch gemacht. Man hat in diese Suppe 100 verschiedene Proteine, also Eiweiße, reingepackt. Man hat kleine Moleküle reingepackt, also nicht zufällig, sondern schon gezielt irgendwelche. Man hat 36 Gene da reingepackt, also nur 36. Weil man geglaubt hat, die braucht man für die Vermehrung. Dann hat man noch Bausteine für die Hülle, für die Membran da reingetan. Und dann hat man es eigentlich dabei belassen. Und dann konnte man eben sehen, dass sich spontan aus diesen Membranbausteinen Membranen bildeten. Und aus den Membranen bildeten sich kleine Bläschen. Und diese Bläschen, wenn die sich gebildet hatten, umschlossen dann, also bei vielen bildete sich das nicht, nicht? Aber wenn du so einen großen Suppentopf hast, reicht's ja, wenn's an einer Stelle passiert. Mhm. Und dann umschlossen diese Bläschen eben auch zufällig Proteine, die da mit drin waren oder so, oder Gene, die mit drin waren. Und aus, was weiß ich, einer Million Versuchen wurde dann eben irgendeine Art Zelle. Und diese Zelle hatte dann auch wirklich die Dinge, die sie brauchte. Also sie brauchte die richtigen Stoffe und die richtige Mischung aus den Stoffen. Und aus dieser Zufälligkeit ergab sich dann eine Zelle, bei der man jetzt wirklich die Frage stellen kann, lebt die?
Okay, bevor wir dazu kommen, will ich nochmal sagen, du hast gesagt, wir haben diese Zelle geschaffen. Aber eigentlich haben wir die Bedingung geschaffen, wo so eine Zelle dann selbst entstehen kann. Ist das richtig? Es war noch kein Zellendesign in dem Sinne.
Also man hat natürlich durch die Tatsache, was man dazugegeben hat, natürlich Einfluss genommen. Also man hat nicht irgendwelche Gene zufällig da reingeschüttet, sondern hat eben gezielt bestimmte Gene da reingetan, von denen man glaubt, dass die Zellen diese Gene brauchen. Aber es waren eben nur Gene oder sogar nur Genstücke.
Und die haben sich dann selbst organisiert?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ein ganzer Genstrang war oder ob es einzelne Gene waren, die sich organisiert haben. Das weiß ich nicht. Aber die Gene waren einfach nur Gene ohne Zelle drumherum, ohne ihren Apparat, ohne ihre Umgebung. Also das waren einfach nur Gene. Und die Membrane waren eben auch keine fertigen Bläschen, so wie Zellen. Die wurden nicht als Bläschen gebaut, die haben sich selber gebaut. Und diese Bläschen haben sich auch selber gefüllt. Also die haben dann Stoffe aufgenommen, die in dieser Suppe mit drin waren. Die haben dann kleine Moleküle aufgenommen. Und was man auch reingesteckt hat, sind Ribosomen. Ribosomen sind Zellorganelle, die sozusagen die Informationen aus Genen in Bausteine umsetzen. Nicht nur Bausteine, sondern die daraus etwas bauen in der Zelle. Also Ribosomen bekommen sozusagen einen Aufriss wie ein Architekt und bekommen dann Ziegelsteine und daraus bauen sie ein Haus.
Ribosomen sind sowas wie eine Kolonne.
Wie eine Arbeiterkolonne, die aber ganz selbstständig agiert.
Ja, ja, mit Vormann und allem. Ne? Die kriegen einen Plan und dann machen die und dann ist es am Ende gut.
Ja gut, aber das hängt auch mit dem Plan zusammen. Also manchmal gibt es einfach Mistpläne und dann kommt auch Mist dabei raus.
Völlig richtig.
Die bauen unkritisch zusammen, was man ihnen sagt. Und diese Ribosomen sind komplex, die baut die Zelle ja auch selber eigentlich, aber das hat nicht richtig funktioniert und insofern hat man die Ribosomen erstmal zugegeben. Und daraus entwickelten sich dann eben selbstständig, du hast recht, die hat man nicht gebaut, sondern den hat man dann beim sich bauen oder organisieren einfach nur zugeschaut.
Also jetzt frage ich mich, ist es besser oder schlechter, als das komplett selber zusammenzubauen? Weißt du, was ich meine? Also so hat man ja keine vollständige Kontrolle. Stell mir vor, man macht da irgendwie einen Fehler und dann auf einmal haben wir die Zombie-Apokalypse.
Naja, den Fehler hättest du ja vorher gemacht, wenn du ihnen Dinge an die Hand gegeben hättest.
Ach so, du meinst, wenn ich die Rohstoffe kontrolliere und Glück habe damit, dass meine Einschätzung richtig ist, dass da keine absolut gefährlichen Sachen dabei sind, dann bin ich einigermaßen sicher.
Ja, und da schützt dich ja auch das richtig selber bauen eigentlich nicht vor. Stimmt. Weil wenn du die Rohstoffe falsch einschätzt, in Anführungsstrichen die Rohstoffe, dann nützt es ja auch nichts, wenn du sie sozusagen händisch zusammenklebst. Also zusammenklebst. Ich meine, wir reden hier von Strukturen übrigens, die so groß sind wie ein, ich wollte sagen Reiskorn, weil wir das immer gerne sagen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also wie ein winzig kleines Sandkorn. Also wir reden über sehr kleine Strukturen bei diesen Zellen. Und wenn du die Zutaten falsch einschätzt, dann nützt es dir auch nichts, wenn du das zusammenbaust, weil dann kann da genauso gut etwas rauskommen, was potenziell gefährlich ist.
Das stimmt.
So, und dann war aber das Interessante, dass diese Bläschen, wenn wir sie mal erstmal so nennen wollen, dass diese Bläschen, sie waren in der Lage, Stoffe aufzunehmen, also aus der Umgebungsflüssigkeit aufzunehmen, so wie eine Zelle es auch tut. Die umfließen den Stoff und dann kommt er in ihr Zellinneres oder in ihr Inneres und dann können sie damit arbeiten. Sie können das sozusagen verdauen oder sie können es einbauen oder sie können viele Dinge damit tun. Aber diese Art von Stoffaufnahme, das schaffen die, diese Bläschen. Und wachsen können die auch. Also sie nehmen Stoffe auf und dadurch wachsen sie. Und wenn man sie durch ein Protein von außen stimuliert, dann können die sich sogar teilen. Dann beginnen die plötzlich sich einzuschnüren, irgendwo in der Mitte, an der Taille. Und da wird es immer enger und dann hast du plötzlich zwei. Und dann haben die Wissenschaftler noch Mutanten gebildet. Also sie haben Zellen oder Bläschen gebildet, die etwas besser Stoffe aufnehmen konnten. Und wenn man die Flüssigkeit, in der die lebten, lange genug beobachtet hat, dann konnte man sehen, dass es da auch eine Art Evolution gab oder Selektion. Nämlich die, die das besser konnten, waren dann eben hinterher in größerer Zahl da als die anderen. Also diese Eigenschaften kommen ja schon sehr nah an den Gedanken dran, dass man sagt, das würden wir als Leben bezeichnen.
Ja, aber die Frage ist es denn nützliches Leben? Also ich habe zum Beispiel mit Leuten gesprochen, die daran forschen, dass bestimmte Arten von Zellen, die man jetzt nicht künstlich zusammengebaut hat, aber dass man denen zum Beispiel dazu bringt, Stoffe zu produzieren, die wir brauchen, die man sonst nur aus fossilen Stoffen gewinnen kann. Super. Jetzt haben wir hier einen wissenschaftlichen Durchbruch, aber erstmal noch ohne Anwendung, richtig? Oder was ist dann das Ziel am Ende? Dadurch, dass man da sozusagen ja nicht genau kontrollieren kann, was es ist, kann man jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ach, der Magnus braucht vielleicht irgendwann einen neuen Augapfel, dann züchten wir den mal. Das wäre ein anderes Projekt, ne?
Das ist total lustig, weil diesen Gedanken hätte ich nie gehabt. Also wirklich nie gehabt. Es stimmt übrigens nicht ganz, ja. Also die Reproduktion ist ja Teil unserer Definition von Leben. Also nicht nur der Stoffwechsel, den haben sie in irgendeiner Form, sondern auch die Reproduktion. Und das klappt hier nur zur Hälfte. Ich hatte ja gesagt, die können sich teilen. Das tun sie auch. Was sie aber nicht können, ist, sie kommen mit den Ribosomen nicht klar. Also sie können die Ribosomen nicht selber bilden.
Aha.
Oder jedenfalls nicht in einer Form, die dann wirklich lange lebensfähig ist. Die brauchen wir aber. Ohne Ribosomen passiert in unseren Zellen nichts. Und nach 5 Teilungen bis 10 Teilungen ist bei den Zellen oder bei diesen Bläschen einfach Schluss. Dann sind die Ribosomen einfach verbraucht, die sind kaputt und dann kannst du ihnen neue zuführen. Aber ohne neue Ribosomen können die nicht. Das ist jetzt so ein bisschen einerseits eine Beruhigung, denn selbst wenn ein Reagenzröhrchen versehentlich aus dem Fenster fällt, können die sich 5-mal reproduzieren und dann ist vorbei. Also sie stellen keine Bedrohung dar, denn sie sind dann tot, wenn man das Vorherige als nicht tot bezeichnet. Andererseits ist das ja eben nicht das, was man eigentlich sich erhofft hatte. Also eine wirkliche Zelle, die sich teilen kann.
Vielleicht werden wir ja alle nochmal happy sein, dass es nur 5 Generationen von Zombies dann gibt.
Naja, das Problem hier wird man lösen. Und das Problem mit den Zombies, also du hast dann die Frage gestellt, was mache ich mit den Dingern? Ja, wieso? Also erstens, die eine Hälfte von Wissenschaftlern sagt, wieso, jetzt machen wir das erstmal und dann gucken wir mal, was wir mit denen machen. Wir werden schon eine Anwendung finden.
Also ehrlich gesagt ist das genau meine Grundhaltung, aber ich habe trotzdem irgendwie eine, sagen wir mal, kritischere an den Tag gelegt, um ein bisschen intellektueller zu wirken.
Wir werden schon eine Anwendung finden, Klammer auf. Jetzt mache ich eine ganz dicke Klammer auf.
Bitte.
Ich habe mal mit einem Forscher gesprochen, die hatten ein Schirmchen entwickelt, mit dem sie in den Körper reingehen können, über ein Blutgefäß in das Herz reingehen können und das offene Foramen ovale, das ist ein Loch im Vorhof, was wir brauchen, damit das Blut durch einen Kurzschluss fließen kann, solange wir die Lunge vor unserer Geburt noch nicht durchlüften und also sie auch nicht durchblutet sein kann.
Du bist sicher, dass es keine italienische Vorspeise ist, ja? Due Foramen ovale,
eh? Si. Bin ich, total. Okay. Und dann haben sie dieses Schirmchen entwickelt, mit dem man also tatsächlich von außen, also durch so einen Katheter, dieses Foramen ovale schließen kann. Jetzt gibt es das Problem, es gibt das Foramen ovale auch gar nicht so selten, aber es macht kein Problem. Also es gibt im Grunde überhaupt keinen Grund, es schließen zu wollen, von Ausnahmen abgesehen. Aber eigentlich gibt es den Grund nicht. Und dann sagte er, wir suchen händeringend nach einer Anwendung für das Schirmchen. Ach so. Oder nach einer Begründung, das einzusetzen. Klammer zu. So, hier ist es natürlich so, die künstlichen Zellen, ich kann denen ja beibringen, bestimmte Medikamente, Stoffe, Proteine, Eiweiße herzustellen. Das kann ich tun. Ich kann ihnen vielleicht auch beibringen, irgendwie CO2 zu binden oder so. Ich kann ihnen beibringen, giftige Stoffe abzubauen. Also Bedarf für hochspezialisierte Zellen besteht schon. Die Frage ist, ob ich dazu Zellen selber bauen muss oder bauen lassen muss oder ob ich existente Zellen, was ja auch gern gemacht wird, Coli oder sowas nehme, die entsprechend umbaue und sie zu solchen Funktionen verführe.
Also ich habe es bisher nur geschafft, Leben zu züchten, indem ich ein Brot einfach sehr lange irgendwie nicht gegessen habe und liegen lassen habe. Aber das ist was anderes, oder?
Wir züchten manchmal Fruchtfliegen. Die kommen auch aus dem Nichts. Dazu musst du nur einen halben Apfel irgendwo hinlegen und plötzlich sind sie da. Aristoteles hätte früher das als Beweis akzeptiert, dass aus dem Nichts Leben entstehen kann. Es hat sich aber herausgestellt, dass diese Aussage nicht stimmt.
Wie, du hast nicht Drosophila melanogaster einfach so erschaffen aus dem Nichts?
Sagen wir mal so, der Verdacht besteht, dass da vorher eine einsame Drosophila oder zwei möglicherweise unterwegs waren und die den Apfel gefunden haben und dann war das ihr Durchbruch.
Das kann ich nicht akzeptieren. Aristoteles hast du zitiert. Ich glaube, das war doch der mit dem unbewegten Beweger, ne?
Das war aber auch doch der, der geglaubt hat, aus dem Nichts könnte Leben entstehen, oder? Vertue ich mich.
Also wenn er das geglaubt hat, dann würde ich sagen, also das Nichts ist dann schwierig zu definieren, aber wir alle wissen ja, dass das Nichts auch wirklich mit einer der schwersten Ideen ist, die man so haben kann. Ich denke da an solche schöne Lektüre wie Sartre, das Sein und das Nichts zurück und so Fragen wie, warum ist da etwas und nicht nichts?
Genau.
Magnus, aber jetzt mal ernsthaft, wie schwer ist es, so eine Suppe herzustellen? Ist das was, wenn es einmal jemand gemacht hat, können wir das demnächst irgendwie als Päckchen im Yps-Magazin haben oder so? Oder erfordert es immer noch Speziallabore?
Die Herstellung, die ist tatsächlich ganz einfach. Also das Interessante war, dass es funktioniert hat. Und das Interessante ist jetzt ja auch, dass man sich eben die Frage stellen kann, ist das jetzt Leben oder ist das eben noch nicht Leben? Und die Konsequenz ist eigentlich, dass man feststellen muss, es gibt keine scharfe Grenze. Also es gibt die scharfe Grenze sowieso nicht, denn wir haben ja Viren. Und bei Viren, da ist es ja auch so, dass wir nicht sicher sind, ist das Leben oder ist das kein Leben? Weil die Viren zwar eine richtige funktionierende Zelle brauchen, um sich fortzupflanzen, aber mit Hilfe dieser Zelle, die sie dann kapern und missbrauchen, ja durchaus sehr lebenslustig zu sein scheinen und also wirklich durchsetzungsstark sind. Ist das schon Leben?
Dann freue ich mich demnächst auf deine Berichte hier im Podcast. Ich meine, du hast Hühner und wer das schafft, kann eigentlich auch Zellen züchten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.